Es ist Freitag, der 24. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Direktor des Programms Zukunft Europa bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Donald Trump ist noch keine Woche im Amt und schon erreicht sein langer Schatten Europa, kann man sagen. Gestern hat er Managern, CEOs und Spitzenpolitikern, die sich zum Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz versammelt hatten, per Videobotschaft seine Sicht der Welt gepredigt. Und man muss sagen, das Davoser Publikum war gar nicht durchweg entsetzt davon, Stichwort Deregulierung. Es gab dann aber eine kleinere Begebenheit in Davos, die es gar nicht in die Schlagzeilen geschafft hat, die für unsere Zwecke hier im Podcast aber vielleicht interessanter ist noch. Da war eine Podiumsdiskussion unter dem Titel Tektonische Verschiebung, was ein neues Amerika und Europa für die Ukraine bedeutet. Auf dem Podium saß unter anderem der prominente schottische Historiker Neil Ferguson, der an der renommierten Universität in Stanford lehrt. Und im Publikum saß unter anderem Wolfgang Ischinger, langjähriger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ex-Botschafter in Washington, wenn man will, so etwas wie der Doyen der deutschen Diplomatie. Und dann passierte dort etwas, das man schon einen Eklat nennen kann. Der Neil Ferguson ging nämlich vom Podium aus sehr undiplomatisch auf den Ischinger los, nannte seine Ansichten jämmerlich, also wörtlich pathetic, und rief ihm wirklich zornig erregt zu: What the hell do you think you are doing? Was war passiert? In der Diskussion am Ende der Veranstaltung offenbar hatte Ischinger wohl gesagt, dass im Rahmen einer möglichen Friedenslösung für die Ukraine auf jeden Fall mal keine Truppen aus Deutschland in der Ukraine stationiert werden könnten, sondern dass er denken würde, eher Truppen aus Indien und China, die in der Ukraine positioniert werden könnten, könnten da helfen, um einen Frieden abzusichern. Und das hat den Ferguson total auf die Palme gebracht. Das ist wirklich eindrücklich, wenn man sich das Video davon anschaut. Der sagte dann, Zeitenwende muss etwas Konkretes bedeuten. Es kann nicht die Haltung sein, Europas Sicherheit ist das Problem aller anderen, nur nicht unseres, also Deutschlands. Und weiter, wenn deutsche Truppen unmöglich irgendwas Nützliches tun können, ohne dass die Amerikaner ihnen Händchen halten. Goddammit. Applaus gab es dafür in Davos. Und Herr Mölling, hat der Ferguson einen Punkt?
Ja, würde ich auch meinen. Also nicht nur Zeitenwende muss was bedeuten, sondern das hat ja, also der jetzige Bundeskanzler hat das gesagt. Ich glaube, Friedrich Merz hat das in seiner Grundsatzrede eigentlich auch in die Richtung gesponnen. Wir können nicht das machen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und allen sagen, sorry, unsere Geschichte steht uns hier im Weg, müsst ihr schon verstehen, ihr müsstet das mal alleine leisten. Das ist im Grunde genommen deutsche Außen- und Sicherheitspolitik spätestens seit dem Ende des Kalten Krieges, zumindest in der öffentlichen Erzählung immer wieder gewesen, ne? Dass wir eine Ausnahme machen. Es hat aber auch, wenn das stattfinden würde, hätte das extreme Auswirkungen auf ein solches Deployment. Also ne, Absicherung des Friedens ist sowieso schon schwierig. Die Zahlen, von denen man da ausgehen muss, sind eher sechsstellig als fünfstellig von Soldaten, die gestellt werden müssen. Das heißt, man braucht tatsächlich auch alle Europäer. Ne? Das ist jetzt die militärische Sicht der Dinge. Das andere ist die politische Sicht der Dinge. Wenn die Kohärenz, die politische Kohärenz oder die Stabilität und die strategische Bereitschaft und der Wille, das zu machen, nicht von allen Europäern gleichermaßen vorgetragen wird und vor allen Dingen nicht von den großen Europäern, dann ist das natürlich sofort ein Spaltpilz und den wird Moskau zu nutzen wissen. Und selbst wenn es gut gemeint wäre nach dem Motto, ne, wir entziehen uns dem, weil wir einfach glauben, wir können das geschichtlich nicht durchhalten, ist doch völlig klar, dass ich sofort Zweifel sehe an der Frage, auf welcher Seite steht hier Deutschland eigentlich schon mal wieder? Weil das ist auch die deutsche Frage, wo steht Deutschland geostrategisch und vor allen Dingen, wie nah ist es denn jetzt wieder an Moskau? Die würde sofort aufgemacht werden. Und man müsste sagen, zu Recht, das ist eine der zwei oder drei sicherheitspolitisch zentralen Fragen unserer Zeit. Was passiert mit der Ukraine? Was passiert mit Europa? Wie rafft Europa sich zusammen? Und was machen die USA? Und das kulminiert im Grunde genommen in dieser Frage der Absicherung eines möglichen Waffenstillstandes. Und an diesem zentralen Punkt für alle sichtbar, Deutschland mal wieder in den Urlaub zu schicken, wäre unvorstellbar. Denn es würde auch bedeuten, dass andere Dinge, die wir seitdem getan hätten, wieder in Frage stehen. Nicht mit Blick auf das Material ist gekauft, aber würden wir es einsetzen?
Die Diskussion an sich ist ja gar nicht so neu. Das ging ja schon spätestens im US-Wahlkampf los, als Trumps Vize J.D. Vance seinen Friedensplan damals, ich glaube im September, ins Spiel brachte, der ja auch schon die Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine vorsah. Auch im Podcast haben wir damals darüber gesprochen und Sie sagten, das erscheint uns unvorstellbar, aber wir sollten es uns vorstellen, denn es könnte sein, dass es so dramatische Entwicklungen gibt. Nun meldete gestern die Financial Times, ausführliche Recherche, dass mehrere europäische Länder, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, aber auch nordische Staaten, baltische Staaten, bereits in konkreten Diskussionen über genau so eine Truppenentsendung in die Ukraine im Falle einer zur Absicherung einer Friedenslösung sind. Am 3. Februar war da zu lesen, wollen sich der britische Premier Keir Starmer und NATO-Generalsekretär Mark Rutte treffen und genau das diskutieren. Wie bewerten Sie das?
Naja, ich glaube, wir sind hier quasi in einem Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs, was die Bereitschaft angeht, nee, was den Startpunkt angeht, so muss man es, glaube ich, sagen, was den Startpunkt angeht bei dieser Debatte. Es gibt genug Staaten in Europa, dazu gehören die Briten und Franzosen, für die das normaler ist, darüber nachzudenken, diese Deployments zu machen und hier auch sozusagen diese Spannung zwischen, wir müssen uns selber kümmern, wir können es vielleicht noch nicht hundertprozentig, die USA wollen raus, die Europäer sind wankelmütig, das zusammenzubringen. Da sind die Briten deutlich geübter und versuchen natürlich auch gleichzeitig, wie soll man sagen, ihre Special Relationship weiterhin irgendwo auszuspielen, soweit das irgendwie geht. Und die Deutschen sind da auf der einen Seite eben historisch nicht so geübt, das zeigt die Diskussion, die Sie eben beschrieben haben, die auf dem World Economic Forum stattgefunden hat. Und wir sind mitten im Wahlkampf. Ne? Also dieses Thema ist im Wahlkampf, glaube ich, ein komplettes Tabu, was wir gerade erleben. Von daher ist das, glaube ich, auf der einen Seite verständlich. Ich würde es so bewerten, jetzt im Blick auf uns hier in Berlin und in Deutschland, dass mit dem 23. Februar, also wenn die Wahl gelaufen ist, ich glaube, dann werden wir eine andere Rhetorik tatsächlich sehen und auch eine andere Handlungsbereitschaft sehen. Vor allen Dingen in Deutschland, weil tatsächlich dieser Wahlkampf so intensiv ist und wir sehen das nicht nur bei den Außen-, sondern auch bei den innenpolitischen Themen, ganz, ganz schnell alles, was passiert, im Grunde genommen zu einem Wahlkampfthema wird. Also hat mit uns hier nichts zu tun. Aschaffenburg ist aber genau so ein Ding, wo man es überhaupt nicht vermeiden kann. Man hätte es vermeiden können, wo es aber die Realität ist, dass auch solche Themen sofort, obwohl sie so ernst sind, wahlkampftechnisch ausgeschlachtet werden, weil jeder jede Gelegenheit nutzt, weil es gar nicht so viele Gelegenheiten gibt.
Nochmal zurück zu diesen Diskussionen und den Recherchen der Financial Times. Man könnte jetzt ja auch vermuten, und Sie haben ja gerade auch angesprochen, die besondere Beziehung Großbritanniens zu Amerika, auch die Gesten, die das hervorbringt. Man könnte jetzt ja auch vermuten, naja, die reden darüber und sorgen dafür, dass es auch in die Medien gerät. Aber eigentlich ist das genau das, was alle anderen auch machen. Symbolpolitik Richtung Trump erstmal, weil die ja vielleicht damit rechnen, dass es gar nicht hart auf hart kommt. Weil, und das ist ja dann auch wieder die Logik der Ischinger und Ischingers Argumentation folgt, Putin nie akzeptieren würde, dass NATO-Truppen in die Ukraine kommen. Also eine Friedenslösung gibt's so gar nicht nach dieser Logik, sondern die gibt's halt nur, wenn eben, wie Ischinger sagt, Inder, Chinesen, Brasilianer dann da als irgendwelche Friedenstruppen eingesetzt werden und das absichern. Ist das so?
Nee, das glaube ich. Also das würde ich zumindest nicht als sozusagen als die einzige Möglichkeit in den Raum stellen. Also auch ne, die Inder oder wer auch immer würden akzeptiert werden. Man müsste sich ja die Frage stellen, okay, warum sind die akzeptabel und andere sind das nicht? Natürlich hat das was mit der Erzählung des Kremls zu tun, dass man sozusagen gegen die NATO ist. Auf der anderen Seite könnte man das natürlich aus Sicht des Kreml auch nutzen, um zu zeigen, wie stark man unter Bedrohung ist, weil jetzt die NATO-Truppen quasi noch näher an die russische Grenze ranrücken. Aber ich glaube, der Vordergründige oder der wichtigere Teil ist ja, dass Putin das nicht möchte, weil das dazu führen könnte, dass dieser Frieden tatsächlich effektiv abgesichert werden könnte. Frieden, Waffenstillstand. Und das wäre natürlich überhaupt nicht in seinem Sinne, weil es dann viel, viel schwieriger wird, das ganze Ding irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder zu drehen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir dürfen nicht nur auf den Moment gucken, sondern erstmal langfristig. Was wollen wir eigentlich als Endzustand, ist immer so ein schwieriges Wort, aber sozusagen, wo wollen wir in 5 Jahren eigentlich sein? Wollen wir mehr oder weniger Sicherheit für die Ukraine haben? Das ist das eine. Und das, ich glaube, der andere Punkt ist, räume ich Putin tatsächlich in diesem Zusammenhang ein individuelles Veto ein, wer in der Ukraine stationiert wird und wer da nicht stationiert wird? Das muss ich mir, glaube ich, ziemlich genau überlegen, weil ich damit ja genau es wieder möglich mache, einen Keil da reinzutreiben. Das wäre genauso wie wenn Putin sagt, historisch ist es nicht akzeptabel, dass deutsche Soldaten auf ukrainischem Territorium stehen, weil, und dann kommt die historische Argumentation, und er das als sozusagen schon als Vorbau nimmt, um dann in der nächsten Sequenz, im nächsten Akt zu sagen, ein Angebot in Richtung Berlin zu machen, zu sagen, wir könnten doch im Grunde genommen gemeinsam über den Frieden bilateral verhandeln. Die Deutschen sollten Verhandlungsführer sein, weil die sind ja nicht die Bösen, die Truppen stationiert haben. Und damit treiben sie natürlich einen Keil mitten in die Europäer rein, weil aus diesen Friedensverhandlungen wird nichts herauskommen. Auf der einen Seite. Und alle werden mit Argwohn auf die Deutschen gucken und auf jede Bewegung gucken und die kommentieren. Und es wird bitterböse werden. Also gerade vor dem Hintergrund einer möglichen Kanzlerschaft auch von Merz, der jetzt irgendwie einen Neuanfang ganz gerne machen möchte, wäre das wahrscheinlich der schlimmste Neuanfang, den man machen könnte. In das alte historische Muster deutscher Außenpolitik nach Scheckbuchdiplomatie reinzurutschen. Scheckbuch heißt hier nicht, dass wir vor allen Dingen zahlen, aber es heißt vor allen Dingen, dass wir uns aller Risiken, die das natürlich mit sich bringt, für Leib und Leben deutscher Soldaten, dass wir uns denen entziehen und sie vor allen Dingen auf andere rüberschieben. Es ist ja nicht so, dass diese Entscheidung bedeutet, dass keiner ins Risiko geht, sondern es heißt, dass andere mehr Risiko tragen müssen. Und das ist unsolidarisch und für das wichtigste Land Europas, ja, würde man wahrscheinlich duckmäuserisch sagen. Ich würde das natürlich nie sagen.
Man könnte sich ja vorstellen, dass noch ein anderer Faktor, wenn es zu so einer Diskussion kommt, eine Rolle spielt, nämlich die Stationierung der Bundeswehr in Litauen. Pistorius war diese Woche wieder da und hat das ja mit erstaunlicher Werft da vorangetrieben. Es sind jetzt im Moment ein paar hundert, aber es sollen binnen weniger Jahre eine ganze Brigade, mehrere tausend Bundeswehrsoldaten permanent in Litauen stationiert sein, um da sozusagen die Ostflanke absichern zu helfen. Könnte das ein Argument werden, dass Deutschland irgendwann ins Feld führt, zu sagen, naja, also es geht jetzt darum, wer kann Truppen in die Ukraine schicken? Wir leider nicht mehr, weil was wir können, steht in Litauen.
Ja, das könnte passieren. Das wäre allerdings, glaube ich, sehr, sehr schlecht, weil das ist genau die historische Reminiszenz an viele andere Anfragen seit dem Ende des Kalten Krieges, also Beispiel auch Libyen, wo die Deutschen gesagt haben, ja, sorry, wir können nicht, wir machen dafür was anderes. So, und man versucht sich im Grunde genommen der ganzen Sache wieder zu entziehen und steht dann tatsächlich einfach auf der falschen Seite der Geschichte. Das muss man, glaube ich, sagen. Jetzt ist Libyen insofern ein schlechtes Beispiel, als dass es im Endeffekt schlecht ausgegangen ist. Das hat was mit der militärischen strategischen Planung für Libyen zu tun gehabt, aber auf Blick auf die Allianzleistung. Und darum geht es hier ja. Es geht ja darum, dass man gemeinsam solidarisch den Frieden sichert. Und das solidarisch bedeutet, das gemeinsame Risiko zu tragen. Dazu sagen, ja, sorry, wir machen ja jetzt schon sozusagen zweite, dritte Linie hinter euch. Dafür lassen wir aber die erste Linie ungeschützt. Denn das könnte ja das Ergebnis sein. Wie gesagt, das, was da an Soldaten gebraucht wird, ist wirklich nicht wenig. Da muss man sich dann schon die Frage stellen, passt das tatsächlich in das Gesamtkonzept, dass man da aufbaut, tatsächlich rein. Weil eigentlich müsste man ja, wenn man jetzt diesen Waffenstillstand versucht abzusichern, müsste man das natürlich auch bewerten mit Blick auf den strategischen Auftrag der NATO und vor allen Dingen für die Europäer die Frage, wie wichtig ist diese Absicherung eines Waffenstillstandes mit Blick auf die Abschreckungsfähigkeit und Demonstration der Abschreckungsfähigkeit der NATO. Und das ist keine Kleinigkeit. Wenn wir sozusagen in der ersten Line of Defense failen, dann heißt das, dass der Krieg deutlich näher gerückt ist, als wir das vorher tatsächlich auch gedacht haben. Nur mal ein bisschen tiefer in die Kiste greifen und sagen, die derzeitigen NATO-Planungen, die schon überarbeitet worden sind, die gehen zurzeit davon von sogenannten regionalen Verteidigungsplänen aus. Das sind Verteidigungspläne auf NATO-Territorium. Jetzt käme hier ja was Neues mit hinzu. Das müsste man auch mit seinem Blick auf seine strategische Bedeutung einsortieren und sagen, was heißt denn dieses Deployment von einem nicht unerheblichen Teil der NATO-Verbände auf ukrainischem Boden? Und wie organisiert man das? Macht man einen Teil sozusagen, also eine kleine Anzahl an Verbänden, vorne quasi an einer demilitarisierten Zone und der Rest bleibt auf NATO-Territorium und würde im Zweifelsfalle schnell reingeflogen werden? Oder aber massiert man, stationiert man deutlich mehr Truppen schon in der Ukraine mit all den Risiken, die das für solche Truppenkonzentrationen einfach sofort mit sich bringt. Also was ich damit meine ist, wenn Sie große Truppenkonzentrationen machen, dann sind die natürlich die ersten Ziele, wenn Sie tatsächlich auf die Idee kommen würden, einen massiven Angriff durchzuführen oder aber Sie sind Ziele einer großen, massiven Informationskampagne, so wie wir das bei den ersten deutschen Soldaten, die in Litauen angekommen sind, gehabt haben, wo es irgendwie um Themen von angeblichen Vergewaltigungen und solchen Geschichten gewesen ist. Also alles etwas, das sage ich, um das gesamte Spektrum aufzumachen, dessen, was an Risiken für so ein Deployment da drin ist. Und da muss man immer sagen, ja, das würde dann passieren. Das muss man einfach wissen. Und dieses Deployment bewusst machen. Aber das andere Risiko ist, dass Deutschland sich politisch selber so stark ins Knie schießt und quasi geschwächt zusammenbricht und damit alle anderen mitreißt durch eine solche sich wieder aus dem Spiel nehmen Strategie.
Kommen wir vielleicht zum Ende nochmal zurück zu Friedrich Merz. Sie haben ja eben schon seine außenpolitische Grundsatzrede angesprochen, die er gestern gehalten hat in Berlin. Ich war da und habe mir das auch vor Ort angehört. Da waren ja einerseits eine ganze Menge sozusagen Gesten des Aufbruchs drin, auch Signale Richtung Trump, Warnungen vor Investments in China an die deutsche Wirtschaft, Rückkehr zur uneingeschränkten Waffenlieferung an Israel, auch Rückbau von so Dingen wie Lieferkettengesetz oder EU-Nachhaltigkeitsregeln. Sogar eine permanente deutsche Marinebasis im Indopazifik bringt Merz jetzt ins Spiel. Aber in Sachen sozusagen Kernverteidigung Europa, Ukraine kam dann doch nicht so viel Neues. Das fand ich eher zurückhaltend. Merz sagte, das NATO-Ziel von 2% für Verteidigung auszugeben, des Bruttoinlandsprodukts, schon allein das sei eine große Anstrengung. Also von den Zahlen, die auch innerhalb der NATO Richtung 3-3,5% kursieren, dazu hat er sich sehr zurückhaltend verhalten. Und er hat so Dinge wie auch wiederholt, die man es schon oft gehört hat. Ne? Die Ukraine muss gewinnen, Russland muss verlieren, aber auch Deutschland darf nicht Kriegspartei werden. Wenn man da einen Strich drunter macht, reicht das?
Naja, sagen wir mal so, als Politik eines Kanzlers reicht es nicht. Politik ist dann ja vor allen Dingen machen. Und da haben Sie total recht. Es wird nur das Politik, wofür Sie ein Budget haben. Alles andere ist Symbol, aber keine Politik, weil es ändert nichts. Ich glaube, wir bleiben da drin, auch wenn das jetzt sozusagen ein Totschlagsargument klingt. Wir haben hier einen Wahlkampf, die Frage, wie man die Finanzierung hinkriegt und packen wir die Schuldenbremse an, ja oder nein, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbeantwortet. Und es ist insofern natürlich richtig, wir können ein Wahlergebnis haben, in dem eine Änderung der Schuldenbremse nur unter Zustimmung von AfD und oder BSW möglich wäre. Und das ist natürlich dann extrem unwahrscheinlich, dass man das hinkriegt oder gar nicht möglich. Ich sage es mal unwahrscheinlich, weil die können natürlich Deals anbieten und sagen, okay, wenn wir zustimmen, dann würden wir ganz gerne was anderes haben. Das kann sein, dass sich die Frage politisch für Merz zu dem Zeitpunkt gar nicht stellt. Also warum sollte er diese Frage jetzt beantworten und damit wiederum anderen Kräften, mit denen er gerade im Wettbewerb steht, eigentlich die Tür aufmachen und sagen, tretet über mich drüber hinweg und macht mich fertig. Es ist halt einfach gerade extrem viel taktieren. Ich würde es so rum positives Ende nehmen. Von dem Pferd, Russland muss verlieren, die Ukraine muss gewinnen, kommt er natürlich nicht wieder runter, wenn er Kanzler sein sollte. Und das weiß er auch.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Oerling.
Ich danke Ihnen.
Das war Die Lage international. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcast hören. Danke für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis bald.
Bis bald.